uns umarmen und tanzen, haben wir nach der Milonga garantiert. Der Oxytocin-Spiegel ist garantiert ganz oben. Er fällt natürlich dann wieder ab. Aber wir wollen halt immer wieder, und ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, warum wir immer so ein bisschen süchtig werden nach dem Tango, weil der Oxytocin-Spiegel steigt.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Herzlich willkommen zu dieser Episode von Cabeceo. Cabeceo ist ein spanisches Wort, aber immer dann, wenn wir Tango Argentino aussprechen, sprechen wir ein lateinisches Wort vollkommen selbstverständlich aus, nämlich das Wort Tango. Das kommt von Tangere und heißt berühren. Und Tango heißt eben, ich berühre. Und das machen wir ja sehr gern beim Tanzen von Tango, darum heißt es auch Tango Argentino. Ich habe ein Zitat gefunden von Veronika Tumanova, mit dem möchte ich ganz gerne beginnen. Und sie sagt Folgendes.
Was ist eine Umarmung? Sie ist weder eine Position noch eine Form, sie ist ein Raum. Ein Raum, in dem wir uns miteinander verbinden. Ein Raum intensiver und sehr privater Kommunikation. In diesem Raum können wir eine vollkommene Verschmelzung mit dem anderen finden, manchmal aber auch eine tiefe Einsamkeit.
Es heißt aber der Tanz eben, ich berühre und nicht ich umarme. Also die Berührung ist ein wesentlicher Bestandteil einer Umarmung. Ohne Berührung gibt es schlicht und ergreifend, glaube ich, keine Umarmung. Mein heutiger Gast ist Gabriele Marielle Kipkis. Auch sie hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Professor Dr. Bruno Müller-Oerlinghausen. Das Buch heißt Berührung, warum wir sie brauchen und wie sie heilt. Marielle, offensichtlich machen wir etwas sehr Heilsames, wenn wir Tango tanzen. Stimmt das?
Genau, dem stimme ich voll zu. Wir machen etwas, was unsere Psyche stabil hält und wo wir uns wohlfühlen. Und ich glaube auch, dass das viel mehr Wirkung hat, als wir das uns überhaupt wirklich vorstellen auf der körperlichen und seelischen Ebene. Es wird wahrscheinlich auch gesundheitlich uns in eine gute Situation bringen, dass unser Immunsystem sich stärkt, dass wir emotional stabil bleiben. Das erleben wir ja oft, wenn wir aus unserem Alltag zum Tango gehen und sind vielleicht noch so etwas eingebunden in die Geschehnisse und dann gehen wir auf die Milonga und schon merkt man, heute könnte es mich entspannen. Und wenn ich dann eine schöne Berührung erfahre, dann passiert bei mir natürlich körperlich auch sehr viel. Mein Blutdruck senkt sich, mein parasympathisches System beruhigt sich. Und das kann ich also nur unterstützen, dass wir etwas Gutes tun, wenn wir Tango tanzen.
Jetzt, wie kam es eigentlich zu diesem Buch, dass du auch eine Mitautorin bist, dieses Buch ist? Was ist denn dein beruflicher, ich nehme an, ein beruflicher Hintergrund, um da mitarbeiten zu können? Was war denn dein Anteil da an diesem Buch und wieso beschäftigst du dich beruflich mit Berührung?
Ich glaube, das hat ein bisschen was mit meiner eigenen Art zu tun. Ich habe also relativ früh schon gemerkt, dass ich so ein feinfühliger Mensch bin, der auch sehr schnell so die Dinge erkennt und erspürt, also auch Brüche oder Unstimmigkeiten. Und ich bin dann irgendwann in dieses Thema gekommen, dass ich offensichtlich eine körperliche, seelische Intelligenz in mir trage oder ein Talent, was dann irgendwann zu diesem Weg geführt hat, dass ich tatsächlich in die Berührung gegangen bin, wo ich mich in meinem Wesen oder das, was ich für wichtig halte, ausüben kann. Und der Professor, der war also lange ein Begleiter, der also auch in die Berührung gegangen ist, obwohl er eigentlich Psychiater ist und klinischer Pharmakologe, der von der Bundesregierung irgendwann einen Auftrag bekommen hat, nach Thailand zu gehen, um dort tätig zu sein in seinem Beruf und hat dort die Massage kennengelernt. Und dann hat er sich überlegt, das könnte doch etwas sein für seine depressiven Patienten, die er in der Charité betreut hat, als Leiter der psychosomatischen Abteilung oder psychiatrischen Abteilung. Und ich habe ihn kennengelernt bei einem Kurs, wo ich Massage gelernt habe. Er hat mich in Anatomie geprüft. Und das ging dann genau in diesen Zeitpunkt hinein, wo er gesagt hat, er möchte das ausprobieren und ob ich daran interessiert sei, da weitere Erfahrungen zu machen. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen und dann erst sehr, sehr viele Jahre später, also ich bin bestimmt 27 Jahre später, haben wir uns quasi zusammengetan, um dieses Thema Berührung in die Welt zu bringen. Und haben viele Vorträge gemacht, viele Workshops zusammen. Und dann ist der Ullstein Verlag auf uns zugekommen und hat gesagt, also wir wollen wissen, was ihr da alles so erforscht habt. Und haben dann dieses Buch zusammengeschrieben, was nicht so ganz einfach war, weil der Professor ja auch Wissenschaftler ich ist. Und ich bin sozusagen die Praktikerin, die von der Straße kommt, die tatsächlich mit den Menschen arbeitet. Und da jetzt so eine gemeinsame Sprache zu finden, das war so die erste Herausforderung. Aber es ist sehr erfolgreich geworden, das Buch. Und mittlerweile ist es so, dass ich ein zweites Buch schreiben konnte über die Technik, die ich entwickelt habe, was also wirklich die Grundlage Berührung ist, und zeitgleich eine deutsche Gesellschaft für Berührungsmedizin entstanden ist.
Jetzt ist das ein Tango-Podcast und üblicherweise stelle ich da die Frage, besonders bei dir bin ich neugierig, was war zuerst da, das Interesse an Berührung oder das Tango-Tanzen, beziehungsweise wie bist du eigentlich dann zum Tango-Tanzen gekommen?
Also das Thema Berührung ist viel, viel älter, als dass ich Tango tanze. Und ich bin zum Tango gekommen, weil ich durch meine Arbeit engagiert worden bin von einer Frau, die Tango-Reisen macht. Und ich sie kannte und sie sagte, auch komm doch mal mit und du kannst doch vielleicht die Leute da massieren. Und bin da mitgegangen und bin dann abends mal, die haben dann abends immer so Milongas gemacht, da bin ich hin und da habe ich gedacht, was machen die denn da? Also ich war gleich so geflasht, wie viele andere ja auch. Und war dann jeden Abend da auf diesen Milongas und habe gedacht, irgendwas fasziniert mich da dran. Und eine Frau, die ich da kennengelernt habe, eine gute Freundin, die gesagt hat, also die tanzt damals schon, hat dann gesagt, also du musst unbedingt den Tango lernen. Und dann habe damals in Berlin gelebt, bin ich auch sofort zum Unterricht, habe aber gewusst, ich kann auf keinen Fall in eine Gruppe gehen und Tango lernen, weil ich gewusst habe, dass ich da zu, wie soll ich sagen, zu sensibel bin oder zu feinfühlig bin. Ich hätte diesen Druck da nicht ausgehalten und bin dann zu einem Tango-Lehrer, der Carsten van Jorik, das ist so ein altes Urgestein sozusagen, der sehr, sehr streng war. Also der hat sehr, sehr streng mich unterrichtet und es gab eine Situation, dass er gesagt hat, ich soll die Hände an meinem Rücken spüren und die Berührung auf der Brust. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, hey, das ist ja hier richtig nah. Das ist ja, das hat ja mein System total irritiert. Und da habe ich verstanden, dass es da um Berührung geht.
Welches System wurde denn da angegriffen? Dein soziales System im Sinne von, die Distanz ist eine Distanz, die nicht üblich ist, oder dann?
Ich glaube, es war eher mein emotionales Resonanzfeld. Und ich finde, das hat sowieso auch, ist ausschlaggebend für Berührung, dieses emotionale Resonanzfeld, was wir vielleicht nicht immer in der Bewusstheit haben. Wir sind ja eher so konditioniert aufs Denken und Verstehen, so dass wir die Situationen, die wir empfinden, versuchen zu verstehen. Aber das emotionale Resonanzfeld ist eigentlich der Kompass, mit dem wir im Leben sind. Wir versuchen es halt nur zu domestizieren, zu handeln, ja. Aber eigentlich ist es unser Kompass und so ist es beim Tango ja auch. Also wenn ich aufgefordert werde von einem Tänzer, den ich nicht kenne, dann entsteht ja schon die erste Berührung. Der erste Kontakt ist eine Berührung auf mein ganzes System. Und wenn ich sehr achtsam bin und diesen Moment vor der Umarmung mir gönne, mal wahrzunehmen, dann kann ich tatsächlich schon unfassbar viel wahrnehmen. Also ist die Energie von dem mir gegenüber so, dass ich mich aufrichte? dass ich tief durchatme oder dass ich mich zusammenziehe. Und das ist so etwas, was schon ein Vorbote ist für das, was vielleicht sein könnte. Aber in diesem Moment weiß ich es ja noch gar nicht. Es ist eine Sicht auf etwas, wo ich nicht weiß, was kommt. Und dann beginnt das tatsächlich im Kopf, geht's los. Was könnte das sein? Also die Umarmung könnte schön sein, innig sein. Sie könnte warm sein, sie könnte aber auch unerträglich oder kühl sein. Also das versucht dann, das System zu ordnen. Und dann kommt auch gleichzeitig nochmal, fühle ich mich vielleicht unwohl oder fühle ich mich sehr wohl oder habe ich sogar eine Erwartung? Das kommt erst, nachdem quasi der emotionale Resonanzboden schon längst reagiert hat.
Die Berührung, ist es der erste Sinneseindruck eigentlich im menschlichen Leben, den wir lernen? Ich bin mir ein bisschen unsicher, weil als Embryo oder als Fötus im Bauch wird man wahrscheinlich nicht sehen, das ist sehr sicher, aber man könnte schon etwas hören, man spürt etwas, also es gibt so etwas Weiches, Angenehmes, nehme ich mal an, rundherum, dass man später dann nur in Form einer Bettdecke wieder annähernd spüren kann. Aber was ist denn, wann kommt denn tatsächlich der Berührungssinn, also so wirklich ins Leben eines Menschen?
Also ich glaube, wir kommen schon mit einer kleinen Bibliothek von Berührungserfahrungen auf die Welt. Also der Embryo liegt ja im Mutterleib und der Körper reibt sich daran. Es gibt sehr viel Selbstberührung auch, was das Embryo macht. Es gibt eine Studie darüber, dass wenn ein Zwilling da ist, dass sie sich gegenseitig berühren. Es gibt tatsächlich auch Ultraschallbilder davon, wie sie sich gegenseitig berühren. Was ja auch dann ein bisschen erklärt, wenn der Zwilling nicht überlebt, ja, dass andere da also sehr große Verlustempfindungen haben. Und dann kommen wir auf die Welt und dann geht's leider auch los, dass die erste Berührung vielleicht, zumindest war das früher so, früher wurden da die Embryos an den Füßen hochgezogen und auf den Popo geklatscht. Das machen sie heute nicht mehr, weil sie also wissen, es ist so wichtig, dass Berührung stattfindet und das Neugeborene auf den Mutterleib gelegt wird, auf die Brust gelegt wird, damit die Wärme weiter entsteht. Und dann machen wir tatsächlich unsere Erfahrungen mit dem Greifen, mit dem Schmecken, mit dem Sehen und mit den Berührungen, die wir bekommen von den Eltern oder auch von anderen Familienmitgliedern und erweitern sozusagen unsere Berührungsbibliothek und erlernen damit eigentlich die Sprache, die ja fast grenzenlos ist. Also wir können ja auf der ganzen Welt uns mit Berührungen verständigen. Aber es gibt dann durch die biografische Linie nochmal zusätzliche Berührungserfahrungen, die wir also bewerten, die wir einsortieren. Und damit wird die Erfahrungswelt ja viel, viel größer. Und es entwickelt sich so eine gewisse Berührungsintelligenz. Und die hat etwas damit zu tun, ob sie meine, wie sagt man da so schön, die Integrität bestätigt. Ja, also meine Werte, was ist wichtig, bin ich reflektiert, bin ich aufrichtig, also alles, was so die Werte betrifft. Und damit erweitert sich die Berührungsbibliothek und auch wir lernen, intelligenter damit zu sein. Es verändert natürlich etwas, weil wir ja eine andere Bewusstheit dafür kriegen. Wenn ich also gut berührt worden bin und das in meinem Leben integriert war, dann kann ich natürlich auch sehr gut unterscheiden, also diese Berührung tut mir jetzt gar nicht gut und die möchte ich auch gar nicht haben. Und jede Berührung wird ja auch, ich sage mal, sie ist so unmittelbar, weil sie sofort im Gehirn gescannt wird mit den Erfahrungen, die ich schon gehabt habe. Und damit bewerte ich es natürlich auch. Beim Tango ist es ja so, ne? Wir haben unfassbar viel, also wie so ein Fächer kann man aufmachen an Berührungen, Angebote und ob wir es nehmen. Aber es gibt eben auch nicht nur schöne, innige, erotische, sinnliche, sondern es gibt auch diese Berührungen, die uns einengen, die uns Angst machen, wo wir uns unwohl fühlen, wo wir wirklich in ein Gefühl getrieben werden, wo wir nur sagen, ich möchte hier raus.
Das ist eben Schraubstock-Umarmungen quasi, die man möglicherweise öfters erlebt, mal bei manchen Männern oder Liedern. Ja.
Ja, das ist leider so.
Du hast gesagt, dieser Berührungskatalog ist auf der ganzen Welt gleich, aber auf der anderen Seite, da gibt es schon große kulturelle Unterschiede. Wir haben im Tango das Glück, dass ein gewisses, also dass es ein gewisses Reglement gibt. Also wie man sich umarmt, ist geregelt, wie Elemente ablaufen sollen, ist geregelt, wo da der Arm des Leaders sein soll grundsätzlich und wie sich die Lage verändern kann, wenn es zum Beispiel einen Hero zu tanzen gibt, also eine Drehung zu tanzen gibt. Da wird der Arm ja nicht kleben bleiben, fix und fest am Rücken. Man soll nicht herumreißen, das ist alles klar. Aber es gibt natürlich, was Berührungen betrifft, ja schon große Unterschiede in weltweit. Also ich habe mal gelesen, ich habe das leider Gottes nicht mehr gefunden, aber ich habe es gesichert gelesen früher einmal, dass in einem Gespräch zwischen Geschäftsleuten in Deutschland, das eine halbe Stunde dauert, berührt man sich in Deutschland, glaube ich, einmal oder zweimal vielleicht, wenn es hochkommt. Und in Süditalien, ich glaube, pro Minute ein oder zweimal. Also da gibt es schon große Unterschiede. Wie sind die denn eigentlich zu erklären, diese kulturellen Unterschiede?
Also ich glaube, das ist einfach, wie du es schon sagst, also eine kulturelle Geschichte. Ne? Also wenn man das auch als Kind mitbekommt, dass man sich berühren darf, während man spricht. Ne? Das machen die Südländer ja ganz oft. Die klopfen einem dann auch auf den Arm, wenn sie merken, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr auf sie gelenkt ist. Dann holen sie einen mit dieser Berührung ja zurück. Also ich erkläre mir das wirklich aus diesen Dingen. Also was ist in diesem System erlaubt und was nicht, ja.
Das hat sich einfach so entwickelt, geschichtlich und so.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist was Interessantes. Es gibt da so Forscher, die haben mal herausgefunden zwischen Mann und Frau, welche Berührungen so erlaubt sind. Also wie die Mutter einen berühren darf, Vater berühren, Freund, Freundin, Partner bis Fremder. Und da sieht man also vor allen Dingen in den Körperbereichen, ne? Also der darf da nicht mehr oder die Mutter darf nicht an den Oberschenkeln den Sohn berühren und so weiter. Also gibt's ganz klare Hinweise, wo man also berührt werden darf. Und die Hand ist immer bereit. Da darf also überall und jeder auch berührt werden, die Hand. Und das haben wir ja mit Corona auch leider verlernen müssen, dass wir uns auch da nicht mehr berühren. Und interessant war bei der Studie, dass die Männer sich gerne eher von fremden Frauen berühren lassen als von Bekannten.
Wundert mich aber dann, dass nicht so viele Männer Tango tanzen, wie es eigentlich notwendig wäre.
Die wissen es vielleicht nicht.
50-50. Aber jetzt berühren wir uns im Tango ja nicht an den Händen, sondern eben auch am Oberkörper. Und das ist ja, glaube ich, vor allem für Frauen noch einmal eine große Hürde, oder? Also das ist schon, das ist ja doch eine Grenze, die wir im Tango haben, wo sich wirklich die Frage stellt, ja, was ist das jetzt tatsächlich für eine Art von Berührung?
Also ich unterscheide das tatsächlich, wer mir da gegenübersteht, ne? Also, oder wer da jetzt mit mir in Kontakt kommen möchte. Also wenn da jemand sehr ungepflegt daherkommt, dann habe ich ein ganz klares Nein, ja. Oder wenn ich so etwas spüre, dass das sich unangenehm anfühlt, dann bin ich da auch sehr achtsam mir gegenüber. Aber ich bin vielleicht auch eher so jemand, der, wie soll ich sagen, ich suche eigentlich immer im Tanz das Wesentliche. Also wir begegnen uns ja so, wie wir gerade sind, mit unserer seelischen, geistigen, körperlichen Existenz genauso, und dann begegnen wir uns. Und ich suche tatsächlich im Tanz immer das Wesentliche. Also das spürt man ja auch. Also ich spüre tatsächlich, das spürt wahrscheinlich jeder, wenn jemand nur jetzt die Technik machen will oder sich nur zeigen will oder keine Beziehung aufbauen will. Für mich ist Berührung immer, und für mich ist Berührung immer Beziehung. Also ich beziehe mich von mir auf den anderen. Ne? Und ich habe das mal, und ich habe ja vorhin erzählt von diesem emotionalen Resonanzfeld. Es gibt ja diesen, wie heißt er nochmal, Dimitris Bronowski, der so Bücher schreibt über den Tango. Der hat ja auch ein Band geschrieben mit lyrischen Gedichten. Und da gibt es eins, das heißt, du tanzt mit Güte, nicht mit Glanz, nicht mit Tempo, sondern mit Güte. Und ich vergab mir. Und das finde ich, das ist so richtig für mich der Inhalt, wo emotionale Resonanz passiert im Tanz. Und das meine ich mit dem Wesentlichen. Also wie weit ist der Mensch emotional gereift, was er in seiner Bewegung, in seiner Umarmung und in der Verbindung beim Tango auch zeigt. dazu kommt, dass der Tango ja etwas Besonderes hat. Wenn wir sagen, okay, wir tanzen eine Tanda zusammen, dann bleiben wir, im besten Fall bleiben wir zusammen, bis die Tanda zu Ende ist. Und das ist etwas, was wir im Alltag ja kaum noch haben, diese Sicherheit des Bleibens. Ich bin da und ich bleibe. Und das hat was mit dieser inneren Bereitschaft zu tun, so wie ich bin, mich mit diesem Mensch in dieser Zeit, in dieser Tanda zu verbinden. Das ist so meins. Und deshalb hat das mit der Berührung für mich nicht unbedingt ein Hindernis. Ich tanze gerne diesen Milongero-Stil, um genau auch diese Gefühle, ja, vielleicht, wie soll ich sagen, auf die Spur zu kommen oder wahrzunehmen, ne? Und dann zu gucken, was es mit mir macht.
Was passiert denn eigentlich somatisch, also körperlich, im Menschen, wenn man sich berührt? Das ist ja, glaube ich, schon noch, es wird auch erforscht, also ich glaube, dass es nicht abgeschlossen ist, sondern es wird erforscht, was da tatsächlich passiert, damit es dann im Gehirn zu irgendwelchen Informationen kommt, die wir als hoffentlich positiv mehrheitlich aus interpretieren oder vielleicht auch manchmal negativ interpretieren. Die gleiche Berührung kann ja unter Umständen mir sehr gut tun und die kann unter Umständen aber auch etwas sein, das ich nicht mag, dass ich nicht will, dass ich ablehne, dass ich jetzt im Moment nicht haben will. Also was passiert denn da tatsächlich körperlich, wenn man sich berührt? Ich möchte das vielleicht einleiten. Es gibt mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Buch von euch, dass die Berührung kann man ja nämlich sehr gut physikalisch beschreiben. Ich fand das sehr witzig. Physikalische Beschreibung lautet zum Beispiel, es werden so und so viel Millipond pro Quadratzentimeter Druck mit einer Geschwindigkeit von 2 Zentimeter pro Sekunde über ein Hautareal von 15 Zentimeter Länge hinweg ausgeübt. Also das ist wahrscheinlich eine sehr genaue Beschreibung einer Berührung und man verliert komplett die Lust darauf.
Das stimmt. Also mittlerweile haben sie es auch ein bisschen korrigiert. Ne? Die 3 Zentimeter werden mittlerweile 10 Zentimeter. Also das ist eine sehr wissenschaftlich genaue Ausdrucksweise. Ich als Praktikerin empfinde das natürlich völlig anders. Ich weiß, dass die Haut, unter der Haut gibt es bestimmte Nervenfasern, die haben wir alle. Also man sagt zwar unter der behaarten Haut, da bin ich auch nicht so ganz konform mit, weil es gibt bestimmte Hautareale, die sehr, sehr empfindsam sind auf Berührungen, wie zum Beispiel in der Ellenbeuge oder hier vorne am Handgelenk oder der Kniekehle. Und unter dieser Haut, also diese, okay, ich muss von vorne anfangen. Die Haut ist aus dem gleichen Stoff gemacht wie das Gehirn. Also es entsteht also aus einem Ektoderm, aus so einem Keimblatt entsteht die Haut und andere Dinge auch. Und wenn ich mich berühre, habe ich immer einen Kontakt zum Gehirn. Und diese CT-Fasern, C heißt diese Geschwindigkeit, wo sie die Signale aufnehmen und dann quasi zum Gehirn tragen, die haben eigentlich nur einen Job. Diese Signale dorthin zu bringen, wo Hormone produziert werden, also ins limbische System. Und sie reagieren eben nur auf eine bestimmte Geschwindigkeit und auf einen bestimmten Druck. Das ist sehr, sehr langsam. Also man kann das so manchmal bei sich selber auch mal ausprobieren. Wenn ich mich langsam berühre, dann weiß ich, es gibt eine Instanz in mir, die diese Berührung folgen kann. Wenn ich das schnell mache, dann weiß ich gar nicht, wo jetzt diese Berührung war. Und wenn ich der folgen kann, dann weiß ich, aha, okay, die CT-Fasern sind aktiviert. Und ich bin genau im gleichen Druck und in der Geschwindigkeit, wo eben dann diese wunderbaren Hormone produziert werden.
Und was sind das für Hormone?
Das sind vor allen Dingen Oxytocin, das haben wir ja ganz viel beim Tango. Ne? Wenn wir uns umarmen und tanzen, haben wir nach der Milonga der Oxytocin-Spiel ist garantiert ganz oben. Er fällt natürlich dann wieder ab, aber wir wollen halt immer wieder, und ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, warum wir immer so ein bisschen süchtig werden nach dem Tango, weil der Oxytocin-Spiegel steigt. Dann haben wir natürlich Dopamin und Serotonin auch, diese Botenstoffe, die ein Wohlgefühl auslösen.
Was macht das Oxytocin, wenn es verstärkt ausgestoßen wird?
Ja, wir verbinden uns bereit. Also wir fühlen uns wohl und wir sind bereit, in Verbindung zu gehen. Ich erlebe das immer bei Menschen, die bei mir in der Behandlung waren und ich treffe die außerhalb, dass die mich erkennen, aber ich erkenne sie kaum. Und sie reagieren auf mich immer so nett, so freundlich und so zugewandt, dass ich mich manchmal frage, ich kann das gar nicht erwidern. Und das hat damit zu tun, dass sie durch die Erfahrung oder durch die Berührung mit mir einen erhöhten Oxytocin-Spiegel haben. Und das System erinnert sich dann durch meine Person wieder daran.
Ein zweites Zitat aus einem anderen Buch, das sich auch mit Berührung beschäftigt, auch sehr bekannt ist in der Fachszene, glaube ich, von Martin Grunwald, das heißt Homo Haptikus, und da steht drinnen:
Der Mensch kann ohne Geschmackssinn leben, ohne Gehör, sogar ohne Augenlicht. Aber sie bleiben nicht gesund, wenn ihnen der Körperkontakt genommen wird.
Gibt es dazu auch Untersuchungen? Ich habe gehört, gab es mal ein Baby-Experiment in einer Diktatur oder so, wo Babys, glaube ich, in zwei Gruppen geteilt wurden, und die einen wurden also gefüttert gehalten und man hat ihnen gesprochen, und die anderen wurden quasi nur gefüttert und sonst nichts. Das war's dann, und ich glaube, die sind alle, wirklich alle sehr früh gestorben.
Ja, das ist ein sehr bekanntes Experiment. Mhm. Und ich glaube, das ist bei uns auch nicht anders. Die Entwicklung unserer Gesellschaft ist ja eher ein Single-Dasein. Und wir haben in meinem Begriff, ein großes Defizit an Berührung. Und weil wir Berührung mittlerweile, glaube ich, auch falsch verstehen. Also Berührung und Beziehung, oder sagen wir mal so, Beziehung falsch verstehen, dass das sehr viel verwoben ist mit ich bin gebunden oder ich bin nicht mehr frei. Und eigentlich ist ja eine Berührung völlig wertefrei. Und wenn ich nochmal zurückgehe auf die Situation, wenn ich vor jemand stehe, mit dem ich jetzt bald tanzen werde, und vor der Umarmung, dann habe ich ja überhaupt gar keine Idee von diesem Mensch. Und ich berühre ihn in einer Absichtslosigkeit. Ich habe auch keine Forderung nach, das muss jetzt weitergehen, oder ich habe eine Absicht in irgendeiner Form. Und ich glaube, dass wir das eigentlich vermissen, dass wir so in einem Kontakt sein dürfen, und dass wir Beziehungen, ist in meinen Begriffen heutzutage sehr viel mit Ängsten verbunden. Also so, weil sie nicht mehr zu ihrem Natürlichen geht, dass zwei Menschen sich verbinden, die ja ineinander, in eine Beziehung gehen wollen mit Berührung, wo sie sich wohlfühlen. Ja, das
gerade richtig. Aber es gibt ja auch, wir haben vorher über Kulturen gesprochen, und dass sich das halt einfach so entwickelt hat im Süden. Witzigerweise im Süden, oder im Süden jetzt von uns aus gesehen, im Süden offensichtlich Berührungen stärker stattfinden im Alltag als hierzulande oder im Norden Europas oder auch im Norden Amerikas möglicherweise. Aber dann gibt es ja noch die Religionen. Manche Religionen haben ja quasi eine richtige Berührungsphobie entwickelt. Da ist ja alles Mögliche verboten. Also wen man da alle nicht berühren darf und wo man nicht berühren darf und so weiter. Woher kann denn das kommen? Gibt es da Überlegungen dazu, wie das entstanden sein kann? Also worin besteht denn die Gefahr einer Berührung, die gut tut? Wie kann sich das entwickelt haben?
Also ich muss da ehrlich sagen, ich habe da gar nicht so viel Erfahrung mit. Dieses Kapitel hat ja in unserem Buch der Professor geschrieben, und ich selber habe eine sehr, ich will mal nicht sagen ablehnende, aber doch eine sehr vorsichtige Einstellung Religion gegenüber. Und diese, wo sehr viel Dogmen sind und auch gerade auch so im christlichen Glauben die Menschen sehr stark in Schuld und Scham und weiß ich mal gehalten wird. Also ich wende mich tatsächlich davon ab und bin eher diejenige, die Berührung ins Leben bringen will. Ja? Und die also mehr so ein bisschen aufklärend ist, dass Berührung etwas ist, was wir wirklich brauchen, damit wir gesund bleiben, damit wir eine gute Wahrnehmung haben, dass wir eine Resonanz in unserem Körper spüren, dass wir auch wissen, wer wir sind, dass wir uns abgrenzen können, dass wir Nein sagen können. Also ich finde, das ist eher wichtiger, in die Welt zu bringen, wie wichtig Berührung ist. Ja. Und wir als Tango-Tänzer haben das ja irgendwie verstanden, dass wir mit dem Tango etwas uns holen, was wir vielleicht viele im Alltag gar nicht mehr haben. Nähe, Kontakt, Verbundenheit, Gemeinschaft. Das ist eher so meins. Also mit Religion habe ich gar nichts viel zu tun.
Wobei ja witzigerweise parallel auch in Diktaturen der Tango-Tanz oft ein Problem gehabt. Also gerade in Argentinien, wo die Militärdiktatur an der Macht war, war ja Tango auch nicht nur verpönt, sondern verboten, schlicht und ergreifend, meines Wissens nach. Und wenn, dann haben die Leute im Geheimen getanzt und das Wissen aufrechterhalten. Und erst seit die Diktatur weg ist, gibt es eben wieder Milongas. Und Buenos Aires hat sich zum vielgesuchten Mekka des Tango-Tanzens entwickelt.
Aber im Grunde haben wir das auch jetzt mit Corona erlebt, ja. Wir haben ja auch da so eine Art Diktatur erleben müssen, dass wir uns nicht treffen, dass wir nicht tanzen. Und es gab ja auch genau diesen Untergrund-Tango. Ja? Wir haben uns halt da heimlich getroffen und haben Wohnzimmer-Milongas gemacht, damit wir die Zeit gut überstehen.
Man konnte die Zeit wahrscheinlich auch gut überstehen, indem man sich selbst berührt hat. Aber ich denke mir, gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen Selbstberührung und Fremdberührung? Weil, oder kann das die gleiche Qualität haben? Das ist jetzt die Frage an dich. Wenn ich beobachte, ich kann mich selbst kaum kitzeln. Das gelingt fast nicht. Ja, also ich kann die kitzligste Stelle an meinem Körper, kann ich versuchen, selbst zu kitzeln. Das geht nicht. Allenfalls, ich nutze irgendeinen Gegenstand, der da dazwischen ist, der das macht. Aber ansonsten, auch das ist ganz, ganz schwer möglich. Warum kann ich das eigentlich nicht? Warum kann ich mich selbst nicht kitzeln? Das ist ja auch eine bestimmte Form der Berührung. Oder um es allgemeiner zu fragen, ist da so ein großer Unterschied zwischen Selbstberührung und Fremdberührung?
Also man kann sein Gehirn nicht überlisten. Das Gehirn weiß sofort, dass ich das bin. Weil einfach, es gibt Forschung darüber, ich glaube von der Frau Böhm, die auch neurobiologisch Berührung forscht, die hat das, welche Regionen im Gehirn angeregt werden, bei der Selbstberührung oder bei der Berührung durch jemand anders. Und das sind ganz verschiedene Gehirnareale, die da aktiviert sind. Und sobald ich mich berühre, weiß also mein Gehirn, aha, das ist sie. Es hat einen ganz anderen Effekt. Ich kann natürlich versuchen, durch Selbstberührung, das machen wir ja auch ganz unbewusst, ne? Dass also wenn eine Situation komisch ist, dass wir anfangen, uns irgendwo zu streichen, damit wir uns selber beruhigen. Und wenn ich das zum Beispiel beim Tango beobachte, dann ist eine Berührung, die etwas auslöst und man selber gerade damit nicht so ganz recht weiß, was man damit anfängt, gibt es garantiert irgendwie eine Berührung auf dem eigenen Körper oder im Gesicht oder auf der Nase oder die Frauen schmeißen ihre Haare weg oder zupfen das Kleid oder so. Das ist auch so eine Beruhigung des eigenen Systems. Aber die Selbstberührung, dass ich mir diese Gefühle sozusagen in mir auslösen, die eine Berührung durch jemand anders hat, das funktioniert leider gar nicht.
Aber Berührung durch Gegenstände? Ich meine, ich glaube, man entwickelt ja schon Berührungsroboter, die einen quasi streicheln. Ja. Hat das jetzt, ich meine, da stelle ich mir jetzt nicht wahnsinnig interessant vor. Es ist eben kein anderer Mensch und da stecken ja ganz andere Dinge dahinter. Aber trotzdem, die Auswirkungen auf mich selbst, auf meinen Körper, können die dann trotzdem identisch sein zur Berührung durch einen anderen Menschen?
Ich glaube das nicht. Stell dir vor, du würdest mit einem Roboter Tango tanzen, der alles gibt, ja, alles, was wir so wissen über Umarmung, wie sie sein soll, wie der Körper sein, welche Temperatur, welche Größe, welche Statur. Du wirst immer merken, es ist ein Roboter. Mhm. Weil, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem, was anfangs wir gesagt haben, es geht ja um die Wesentlichkeit. Also wenn die Wesentlichkeit ist für mich ja sowieso etwas ganz, ganz Faszinierendes, weil jeder Mensch hat ja sein Wesen, das ist einmalig. Und uns wird es immer bewusst, wenn wir jemanden treffen, den wir noch nicht kannten, dass wir auf das Wesen reagieren. Ach, den kenne ich ja schon lange oder das ist mir ja komisch oder muss ich mich erst mal dran gewöhnen. Und wenn wir eine Berührung haben, berührt uns immer dieses Wesen. Ich merke das sehr, sehr deutlich auch. Ich unterrichte ja auch in der Methode, die ich entwickelt habe. Es gibt Menschen, die wollen gerne berühren. Das ist wie beim Tango-Tanzen. Die wollen Tango-Tanzen, aber es funktioniert einfach nicht, weil der Zugang zu einem selber nicht mehr zugänglich ist. Ja. Da sind eher so Gedanken, ich muss die Technik lernen oder ich muss so sein und ich muss meinen Körper so halten und ich bin mit mir gar nicht verbunden. Und ein Roboter kann das nicht bieten. Er kann dich zwar in diesen 3 Zentimeter pro Sekunde berühren, aber du wirst immer spüren, das ist eine Maschine.
Hm. Also es kann nie die gleichen Auswirkungen haben auf meinen Körper, auf mein Nervensystem und die gleiche Oxytocin- oder Vasopressin-Ausschüttung produzieren wie die Berührung durch einen Menschen. Gibt es eigentlich Erforschungen, ob, also ich meine, ich glaube, vielleicht mal so ein, man stellt ja zunehmend fest, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Es gibt ja, also mittlerweile beginnt die Medizin sich darauf zu besinnen, dass nicht alle völlig identisch zu behandeln sind. Es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Nein, ich bleibe jetzt nicht bei Männerschnupfen hängen, ob der, der lebensgefährlich sein kann und für Frauen offensichtlich nicht. Aber gibt es eigentlich Unterschiede, wie Berührungen wahrgenommen werden oder welche und auch welche Auswirkungen sie haben auf Mann und Frau oder auf Jung und Alt? Oder ist es eh für alle identisch, weil es ja doch halt, meine ich, keine Ahnung, der gleiche Körper ist?
Also ich glaube, dass
ist,
ja, ich glaube, da sind wir wieder bei diesen Schichten. Also wir haben ja diese Schicht über unser Wesen, zum Beispiel meine ich damit Charakter, Persönlichkeit, Meinung, wie ich denke und fühle und so weiter. Das hat schon eine Auswirkung, wie ich Berührung erlebe. Natürlich auch die biografische Linie spielt auch eine Rolle. Bei jungen Menschen sind die Erfahrungen vielleicht noch nicht so viel wie jetzt bei einem älteren Menschen. Bei Frauen, glaube ich, das ist meine Erfahrung, die sind zugänglicher. Sie sind offener Berührung gegenüber und auch offener, wie fühlen sie das? Wie empfinden sie das? Ich glaube, dass ich möchte da ganz, ganz vorsichtig sein, dass Männer auch sehr sensibel sind und auch sehr für Berührung offen sind, aber dass die Welt, in der sie mit Berührung leben, nicht so ausgeweitet ist wie bei Frauen. Freundinnen zum Beispiel, die machen ja sonst was mit sich, die umarmen sich, die kämmen sich die Haare, was auch immer. Da ist Berührung viel, viel natürlicher. Männer, ich habe früher immer so, oder ich schmunzle heute immer noch, wenn Männer sich umarmen, klopfen sie sich immer wie wild auf die Schulter. Ich denke dann immer, was bedeutet das? Ja, wollen sie jetzt die Gefühle, die aufkommen, in Schach halten? Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen von einer Milonga, die eröffnet wurde in Buenos Aires. Und es gab eine Szene, wo die Männer sich begrüßt haben. Und ich war völlig baff, weil die haben sich lange umarmt. Und die haben sich nicht auf die Schulter geklopft. Das hat mich wirklich total fasziniert, wo ich gedacht habe, also bei denen scheint etwas anderes zu gelten, als wenn wir zum Beispiel in unseren Regionen Männer sehen, die sich umarmen. Also, und ich glaube, das liegt daran, dass sie nicht so viel Erlebniswelten mit Berührung haben. Anatomisch kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine andere CT-taktile Afferenz gibt, als wie bei den Frauen.
Und altersbezogen?
Altersbezogen, glaube ich, einfach da sind das Ältere, ich sag mal so, ab Mitte der Lebensjahre auch empfindsamer werden, differenzierter werden, auch mehr wissen, ich mag das oder das mag ich nicht. Ja. Man sagt ja auch, dass der Berührungssinn ja auch erst stirbt, wenn der Mensch also das ist der letzte Sinn, der quasi aktiv ist. Und wir wissen ja auch mittlerweile, dass bei den Sterbeprozessen wir Berührung anwenden können und dass sobald die letzte Phase des Sterbens ist, dass der Sterbende die Berührung loslässt. Da gibt es auch Studien drüber. Das fand ich auch sehr interessant.
Leider kann ich mir nicht mehr sagen, wie das war und warum das so war. Aber es macht neugierig. Berührung ist ja etwas, das kann ich nicht einfach spenden oder einfach empfangen, oder? Also Berührung ist ja was Beidseitiges. Wenn ich dich berühren würde, könnte, können wir es nicht, weil ich sitze in Wien und du sitzt, glaube ich, im Süden Deutschlands. Das war es, nahe des Bodensees. Das geht nicht, aber wenn wir Tango tanzen zum Beispiel, wir umarmen einander, dann gibt es ja niemanden, der die Berührung spendet und der andere, der die empfängt. Bei einer Massage schaut das aber anders aus. Der Masseur berührt spendend und dann gibt es die Person, die massiert wird und die empfängt nur. Wo ist denn
das? Das ist ein Trugschluss.
Ist es so?
Ja. Weil wenn du berührst, auch als Praktiker sozusagen, als der, der gibt, ja, bist du im reziproken Prozess. Das heißt, du bist im nonverbalen Dialog mit jemandem. Du bekommst auch etwas davon. Auch durch die Streichungen, die du machst, wird auch bei dir Oxytocin produziert. Also es ist ein reziproker Prozess. Und das, was du ansprichst, das wäre eher für mich so eine Situation, wenn wir jetzt an einem Tisch sitzen würden und ich würde dich am Arm berühren, weil ich dir etwas ganz Wichtiges sagen will, dann ist das eine Berührung, die ich dir gebe. Gleichzeitig aber nimmst du sie auch, es sei denn, du tust sie ablehnen, aber dann bist du auch aktiv. Also es ist kein passiver Raum. Berührung kann nicht passiv sein.
Und trotzdem gibt es aber die Unterscheidung zwischen taktil, das heißt, ich greife etwas an, und haptisch, etwas berührt mich. Also ist wirklich
körperlich. Ja. Das ist eigentlich sehr einfach. Ne? Also es ist aber quasi die Entwicklung einer Berührung. Also wenn du etwas berührst, dann gehst du erstmal ins Fühlen, was du gerade angesprochen hast. Und dann kannst du ins Spüren gehen. Und wenn du ins Spüren gehst, dann musst du deine Sinne etwas aktivieren. Wenn du dann weitergehst und willst etwas wahrnehmen, dann brauchst du noch mehr Sinne dafür. Du wahrnimmst, was du denn überhaupt berührst und ob du eine Antwort bekommst, ob das lebendig ist oder nicht. Ja. Und wie der Roboter, wenn du den anfasst, dann passiert also in der Wahrnehmung nichts mehr. Ja. Aber wenn du einen lebendigen Menschen oder ein Tier oder so, ein Lebewesen berührst, dann kannst du sogar noch ins Empfinden gehen. Also was empfinde ich selber bei dieser Berührung? Das ist so die Stufe vom Fühlen, Spüren, Wahrnehmen und Empfinden. Und das hast du ja auch beim Tango. Du fühlst ja erstmal, da steht jemand neben dir oder vor dir. Und dann kannst du, wenn du in die Umarmung gehst, kannst du den anderen ja schon spüren. Und wenn du dich dann in Verbindung bringst, bist du im Wahrnehmen. Und dann kommt es drauf an, ob du das möchtest, bei dir zu gucken, wie empfinde ich denn das jetzt?
Und was will ich weitergeben? Oder was will ich zurückgeben?
Genau. Wie gehe ich jetzt in diesen nonverbalen Dialog, ja? In dieses Antworten, was wir alle beim Tango kennen, ja?
Wir haben auf der Ebene des, wir haben also nicht nur die Ebene der reinen Abfolge von Schritten und Drehungen und so weiter. Das ist die eine Kommunikation. Und drauf sitzt dann noch die Kommunikation der Umarmung an sich, die manchmal fester ist, manchmal sanfter ist. Mit den Bewegungen logischerweise mitgeht, aber dann wieder festigend eingenommen wird, unter Umständen, wenn es so passt für beide. Also wir haben eigentlich im Tango-Tanzen dann, wenn ich das richtig verstehe, zwei Arten der nonverbalen Kommunikation. Das macht dann wahrscheinlich den Tanz so kompliziert und so schwierig zu lernen für viele Menschen.
Ja, also wenn du dann noch im Lernen bist, ja, dann später ist es ja wie nennt man das, so ein Automatismus. Ja, das. Aber ich finde das zum Beispiel spannend. Ich habe meine Choreografie bei der Massage durch den Tango verändert. Weil diese Schrittfolgen und so weiter, dass du dich, dass die folgende geht ja rückwärts und so weiter, das fand ich für mich, für die Wahrnehmung nochmal sehr, sehr intensiv, wo ich gedacht habe, wenn ich mich also so bewege, bin ich noch viel klarer in der Wahrnehmung von demjenigen, den ich berühre und auch von mir und habe tatsächlich in meiner Methode eine Umarmung eingebaut, wenn man das so ausdrücken darf, ja. Weil ich das im Tango so wichtig finde und auch erfahren habe, wie, ich will mal nicht sagen, doch, vielleicht sogar bedürftig sind nach diesem. Ja, ich bin jetzt da und werde umarmt. Und ich umarme auch. Also das hat sich in meine Methode mit eingeschlichen.
Ich möchte an dieser Stelle wieder ein Zitat einbringen von Virginia Satir, der Mutter der Familientherapie, die sagt,
wir brauchen 4 Umarmungen pro Tag zum Überleben, 8 Umarmungen, um uns gut zu fühlen und 12 Umarmungen zum persönlichen Wachstum.
Also wenn wir Tango tanzen gehen, sondern wir longen oder auch nur in den Kurs gehen, das ist völlig egal. Das haben wir im Minimum. Also wirklich absolut im Minimum. Das heißt, persönliches Wachstum sollte bei uns Tango-Tänzern eigentlich problemlos abgehandelt werden. Aber Menschen, die nicht Tango tanzen, da beobachtet man ja auch zunehmend ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten, wie die zu Berührung kommen könnten, weil man offensichtlich gesellschaftlich spürt, es gibt zu wenig Berührung, das tut gut, man hätte gerne mehr. Da gibt es eine ganze Reihe von Alternativen, von Kuschelpartys, Tantra-Berührungen, Berührungsworkshops gibt es auch in Wien. Es gibt die sogenannten Playfights. Es gibt Leute, die auf der Straße stehen und Free Hugs, also Gratis-Umarmungen anbieten. Es gibt auch, was das Tanzen betrifft, die Contact Improvisation. Da steckt eigentlich die Berührung über das Wort Kontakt ja schon drinnen. Und das ist auch eine Improvisation, ist also gar nicht so weit weg von der eigentlichen Intention des Tangos. Steigt gerade die Sehnsucht nach Berührung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten?
Also ich glaube, es kam erstmal so, also zumindest ist das erstmal auch eine Minderheit, ja, die sich so bewegt mit Berührung, auch mit dem Tanzen und den verschiedenen Workshops und Kuschelpartys. Das ist ja so in den letzten Jahren so wie Pilze aus der Erde gekommen. Eben auch in der Bewusstheit, dass Berührung und Kontakt einfach so wichtig sind. Aber ich glaube, dass die meisten aus unserer Gesellschaft es nicht wissen. Ich erlebe das immer. Tatsächlich auch, wenn ich mal so einen Vortrag halte, ich hatte letztes Jahr einen Vortrag vor Ärzten und Psychiatern gehalten, wo also immer noch dieses No-Touch, ja, also dieses No-Touch da ist, weil es gefährlich sein könnte und so weiter. Und ich finde, die Tendenz der Bewusstheit über die Berührung ist da, aber sie stößt tatsächlich immer noch auf große Widerstände. Gerade da, wo es notwendig wäre, im Heilungsprozess mit Menschen, die psychisch belastet sind oder tatsächlich körperlich erkrankt sind. Dass also auch in der Pflege die sensible Berührung ausgeschlossen wird und so. Das ist also, ich finde, also das, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt 40 Jahre damit unterwegs, und habe mich da teilweise auch blutig gerieben an diesen wirklichen Wänden und Ablehnungen gegenüber Berührung. Aber ich bleib dran, weil ich finde das so, so wichtig, ja. Und wie gesagt, wie du gesagt hast mit dem Umarmung, wir Tänzer sind sozusagen in einer anderen Entwicklungsebene und Möglichkeit, die uns dann dieses Denken auch eröffnet. Man sagt, ja, ich brauche das. Ich gestehe mir das auch ein, dass ich das brauche. Und wir haben ja in unserer Gemeinschaft auch immer wieder auch Menschen, die wirklich ehrlich sind und offen sind, sagen, ja, ich bin alleine, ich bin Single, ich bekomme keine Berührung, ich gehe deshalb Tango tanzen. Und wir wissen ja auch, wie herzlich das sein kann. Ich erlebe das jetzt bei unserer eigenen Milonga, die wir machen, da wie viel Umarmungen schon allein bei der Begrüßung stattfinden. Da habe ich ja mindestens schon 18, ja. Also wir sind da schon ganz gut unterwegs, aber wir können halt auch viel dazu beitragen, dass wir unsere Erfahrung in die Welt bringen, ja.
Also wenn wir ehrlich sind, dann entsteht die Tango-Sucht nicht aus der Sucht nach bestimmten Schritten, also keine Ahnung, Grundschritt oder Outschuss, die könnten wir alleine zu Hause auch machen, sondern die Tango-Sucht entsteht dadurch, dass wir den Wunsch haben, andere Menschen zu berühren. Und zwar so intensiv und nahe zu berühren, wie es in der Gesellschaft normalerweise ja nicht vorkommen würde. Genau. Auch nicht, also auf der Straße schon gar nicht, aber auch nicht unter bekannten Gesprächspartnern und so weiter.
Ich glaube auch, dass der Tango wirklich diese Sehnsucht in uns ein Stück weit erfüllt, dass wir dazugehören, dass wir eine Gemeinschaft haben, dass wir uns ja auch sinnlich und nah mit jemandem verbinden können, dass wir eine Berührung haben ohne Anspruch, ohne Forderung und dass wir da auch dieses Gefühl haben, da ist und bleibt jemand. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu wissen, jetzt bleibt jemand für diese Zeit. Ja.
Apropos Zeit. Das Problem der Zeit nicht, wenn wir Tango tanzen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn eine Milonga auch nur 3 Stunden dauert und ich bin jemand, der sehr viel tanzt, dann bin ich ja in Berührung in einer Stunde, also pro Uhrzeitstunde jetzt wahrscheinlich mindestens eine Dreiviertelstunde, weil ich bin kein Vieltänzer, also 3 Tandas von 4 Tandas tanze ich vermutlich und wenn die ganze Milonga 3 Stunden dauert, kann man sich ausrechnen, wie oft ich in enger Berührung bin. Aber was ist eigentlich tatsächlich sinnvoll? Wie lange soll eine Berührung oder kann eine Berührung dauern, um schon wirksam zu sein? Jetzt rein mal vom körperlichen oder seelischen oder psychischen oder neurologischen, um das noch besser auszudrücken.
Ich sage mal, es geht über diesen Moment hinaus, wo man vielleicht ein bisschen spürt, ach, es könnte jetzt vorbei sein. Es gibt ja immer so einen kleinen Widerstand. Weil ich glaube, dann geht es tatsächlich ins System rein. Und über diesen Widerstand sollte man hinausgehen. Und dann wird die Berührung innig. Und dann hat sie auch eine Wirkung. Bei der Massage ist es so, dann kommt es drauf an, wie wir eine Massage quasi beginnen. Und da gibt es auch, ich sag mal, so kleine Tricks, die man anwendet und so. Und dann kann man eigentlich, ich glaube, es gibt auch einen Artikel darüber, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, dass nach 10 Minuten psychoaktiver Berührung die Berührung genau das schon auslöst, was wir haben wollen. Wohlgefühl, Tiefenentspannung.
Mhm.
Genau.
Jetzt müsst du mal wissen, was du schreibst ja darüber auch, was ist eigentlich psychoaktive Massage oder Behandlung?
Also psychoaktiv heißt ja nichts anderes, dass meine Seele auch aktiv ist, also dass sie mitschwingt. Ich glaube, das kann man sich ganz einfach erklären. Wenn ich also schön umarmt werde, dann fühle ich mich wohl. Zack, bin ich psychoaktiv, weil meine Seele schwingt mit. Werde ich jetzt so umarmt, dass mich einer kaum freilässt, dann schwingt meine Seele ganz bestimmt nicht mit. Also es hat immer wieder was mit diesem Kompass zu tun, wo wir anfangs gesagt haben, mit diesem emotionalen Resonanzfeld, was in uns trägt. Da, wo wir uns wohlfühlen, da stimmt's. Da passt's.
Mhm. Du gibst selbst Massagen, was für eine, es gibt so viele Arten von Massagen, es gibt die Thai-Massagen und Lomi-Lomi-Nui-Massagen und ich weiß nicht was, Tantra-Massagen gibt es keine Ahnung was, chinesische Spezialmassagen und so weiter. Aus deiner Sicht ist das wirklich so unterschiedlich oder geht es da nicht immer eben letzten Endes um die Berührung, das Ganze ist nur eine kulturelle Ausformung derselben Sache? Wie schauen deine Massagen eigentlich aus? Wo bist du da?
Ja, also es geht schon um Berührung. Es geht auch immer um Zielsetzung. Ne? Also eine Thai-Massage hat eine andere Zielsetzung wie eine Tantra-Massage. Mhm. Die Art und Weise, wie ich zu dem Ziel komme, das ist sicher ganz nach der Technik folgend. Die Methode, die ich entwickelt habe, die geht tatsächlich darum, dass der Mensch sich wohlfühlt, egal in welcher Situation er ist, ob er jetzt in einer Depression ist oder in einer belasteten Situation, ob er Angst hat vor Nähe oder was auch immer, welche Themen da kommen, geht es darum, dass er sich wohlfühlt in seiner Haut, damit eben auch, oder in seinem Körper, damit er die Situation, in der er ist, auch gut übersteht. Das ist aber gar kein Zauberwerk, sondern es ist tatsächlich einfach eine biologische Kenntnis und eine neurobiologische Kenntnis, wie man die Haut bedient. Sie muss also, wie wir vorhin schon gesagt haben, diese 3 Zentimeter pro Sekunde bedienen. Die muss ich halt immer wieder bedienen. Und ich habe zum Beispiel auch die Grundlage der Anatomie, dass ich eine gewisse Körperordnung einhalte, dass ich ein bisschen Ahnung habe von der emotionalen Anatomie, auch ein bisschen von der Psychologie, was bedeutet eigentlich die Hand für mich und welchen Sinn macht das. Und da gibt es halt schon Unterschiede und bei mir ist es geht wirklich nur darum, dass der Mensch sich ganzheitlich wohlfühlt. Natürlich, da gibt es viele, viele andere Massagen, die das auch machen. Aber ich richte mich oder wir richten uns quasi wirklich nach den Erkenntnissen, die wir haben, über die Funktionalität der Haut, damit wir das erreichen können.
Mhm.
Natürlich mit dem ganzen Setting. Ne? Also Kontakt und Berührung beginnt ja nicht nur, wenn ich tatsächlich anfasse, sondern auch im Gespräch, so wie wir beide jetzt haben. Oder wenn ein Klient zu mir kommt, wenn ich mit ihm vorher schon telefoniere, wenn sie reinkommt, wie das Setting ist und wie ich sie dann auch wieder entlasse.
Mhm.
Und die Methode ist, haben wir auch eine Studie gemacht mit 100 Probanden, um die Wirksamkeit auch tatsächlich zu belegen. Und die Methode ist jetzt mittlerweile auch da, wo sie hin soll, in psychosomatischen Kliniken. Und ja, ich arbeite mit Psychologen zusammen. Und für mich ist sie also wirklich eine sehr simple Geschichte, aber für viele ist sie wirklich eine unglaubliche Erfahrung, die sie machen. Ja.
Aber in der Psychotherapie oder in der klassischen Psychotherapie ist die Berührung also nach wie vor einfach kein Thema.
Kein Thema, absolut nicht.
Darf nicht sein oder...
Nein, darf nicht sein. Also da gibt es ja auch, das ist ja alles übergriffig und was auch immer, das muss man ja sehr, sehr vorsichtig machen. Also ich sage ja immer, die natürliche Berührung, die können wir ja. Also wenn wir uns die Italiener, Spanier angucken, wie die sich berühren und wir sitzen immer so da, also eingeschränkt und bloß nicht anfassen. Wir nutzen das, was wir wissen, an natürlicher Berührungssprache überhaupt nicht mehr. Ich glaube, dann wären wir auch viel, viel gesünder. Und wir erleben das halt, wir wissen, dass Berührung für uns oft negativ versetzt ist. Was will der von mir und was soll denn das und so weiter. Und wir verlernen das immer mehr. Und das hat ja auch was mit dem Gehirn zu tun, dass wir, wenn ich mich zum Beispiel nicht berühren lasse, oder ich bin jetzt ewig Single und werde nie berührt, oder ich habe, was ich auch immer schön finde, Frauen haben ja immer mit ihrem Körper immer irgendwie eine Unzufriedenheit, zum Beispiel auch die Hüften, um Gottes Willen, da habe ich zu viel Speck und so weiter, dann wird es nicht berührt, dieser Körperbereich, und dann wird der auch im Gehirn verkümmern. Und wenn wir dann wieder vielleicht in so eine schöne Massage gehen und das wird integriert, dann wird es im Gehirn auch wieder repräsentativ. Also es hat viel mehr, als wir vielleicht auch tatsächlich wissen, was Berührung ausmacht.
Es gibt in der Nähe von Stuttgart eine Melange, die findet, glaube ich, einmal im Jahr statt. Und es gibt auch in Berlin einen Club, wo das, glaube ich, sogar öfter passiert, in einer ähnlichen Form, wo Menschen nackt miteinander Tango tanzen können, wenn sie das wollen. Was mich jetzt zur Frage bringt, ist da eigentlich ein Unterschied zwischen, es gibt da doch Stoff dazwischen, zwischen einer Berührung liegt, oder die Berührung passiert wirklich Haut auf Haut, weil das ist ja dann immerhin schon ein großer Unterschied zwischen einer Massage, die aber die üblicherweise bei den Massagen, die ich kenne, vollkommen egal, ob Heilmassage, ich habe auch schon Thai-Massagen erlebt. Aber gibt es da eigentlich einen großen Unterschied in der Berührungsqualität beziehungsweise in dem, was sie bewirken kann im Körper?
Also ich habe schon geahnt, dass du mir diese Frage stellst und habe mir überlegt, was ich darauf antworte. Ich kenne keine Belege, ja, was der Unterschied jetzt macht, dass man das nachlesen kann. Ich glaube aber schon, dass auch über Stoff die Haut angeregt wird. Und diese Berührung vielleicht gar nicht so viel unterschiedlich ist, als wenn ich jetzt tatsächlich Haut an Haut gehe. Also rein biologisch gesehen müsste es tatsächlich auch so funktionieren. Sonst würden wir ja im Tango nicht dieses Körpergefühl empfinden. Also ich bewundere natürlich immer die Tänzer, die im Jackett tanzen, wo ich mich auch schon mal gefragt habe, funktioniert das da genauso, als wenn man nur ein Hemd anhat mit dieser Wirksamkeit? Aber ich kann da tatsächlich nichts Genaues sagen. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen oder das, was ich mir vorstelle, was da auf der Haut passiert.
An wen richtet sich das Buch Berührungen eigentlich, das ihr geschrieben habt, gemeinsam?
Wir hatten einen ganz klaren Auftrag von dem Verlag, der uns immer wieder gesagt hat, also unsere Lektorin, stellt euch vor, die Leserin ist 35 Jahre alt, alleinerziehend, liest dieses Buch. Also das war die Zielgruppe vom Verlag. Mhm. Also wir konnten wir mussten uns tatsächlich nach den Vorgaben von dem Verlag richten. Und aber nach den Verkaufszahlen und nach den Informationen ist das wirklich überall angekommen. Also bei denen, die mit Berührung zu tun haben, bis zur Frau, die ihre Kinder erzieht oder Erzieherinnen, Lehrer und so. Also es ist sehr, sehr breitflächig. Und wo ich dann auch denke, es gibt ein wirklich großes Interesse an Berührung.
Dieses Buch hat ja auch einen Praxisteil drinnen zum Thema Berührungen. Gibt es da Übungen, die man auch alleine machen kann? Also jemand, der jetzt nicht Tango tanzen geht oder ganz am Anfang steht und so. Weil am Anfang des Tango-Tanzens hat man so viele Probleme mit dem, wo ist mein rechter Fuß, wo ist mein linker Fuß, ja. Und wie schaffe ich es, dass ich nicht umfalle, wenn ich ihn nach vorne setze? Glaubt man gar nicht, was man da alles für Probleme hat. Aber gibt es da Übungen, die ihr vorschlagt, sozusagen, die man alleine machen kann?
Ja, da sind ja schon einige drin. Also es gibt schon einige Übungen, die man macht. Aber wie gesagt, das Gehirn weiß sowieso, dass du das bist. Ne? Aber trotzdem kann man zum Beispiel, wenn ich mich dusche oder so, dass ich da also nicht so schnell die Seife irgendwie über meine Haut ziehe, sondern dass ich auch versuche, das langsam zu machen mit der Gewissheit, aha, ich werde jetzt die C-taktilen Fasern aktivieren, ja. Oder wir kennen das natürlich auch auf dem Bodyscan, die Bewusstheit, wie fühlt sich mein Körper an und so weiter. Es gibt ja auch, glaube ich, Workshops für Tango-Lernende, wo also viel über den Körper geht, das ist für mich eigentlich auch schon so eine Selbstberührung. Ne? Die Wahrnehmung, wie stehe ich, wie du sagst, wo ist mein Fuß, wie ist meine Umarmung, atme ich überhaupt? Und das hat für mich auch alles mit Selbstberührung zu tun. Also muss nicht direkt sein immer, ja, sondern es kann auch über die innere Wahrnehmung gehen.
Auf wundersame Art und Weise kommt ja da das Thema Achtsamkeit zusammen mit dem Thema Berührung. Und beides ist auch ein heftiges Tango-Thema. Die Achtsamkeit, ohne die geht es beim Tango-Tanzen ja gar nicht. Und zwar in vielerlei Hinsicht, was die Musik betrifft, was meine Partnerin betrifft, was den Platz auf der Milonga, auf der Pista betrifft. Und da geben sich Berührung und Achtsamkeit sozusagen die Hand. Und
Absolut. Also Tango ist ja eine Schule der Achtsamkeit, finde ich.
ja, bewegt die
Der
Aufmerksamkeit.
Präsenz.
Der Präsenz. Ich werde heute gesichert auf eine Milonga gehen jetzt. Das habe ich große Lust bekommen, das wieder zu machen. Du vielleicht auch?
Ja, ich gehe heute auch. Tatsächlich.
Deine eigene Milonga, stimmt das?
Ich habe ja seit April letzten Jahres habe ich eine Milonga mit meiner Freundin zusammen mit Renate und das war eigentlich eher so, ich sage mal, wir sind wie die Jungfrau zum Kind zu einer Milonga gekommen, weil es gab hier am Bodensee immer die Milonga im Schloss Montfort, jeden Dienstag, die gab es 20 Jahre lang und dann gab es einen neuen Pächter für das Schloss und der wollte Tango-Leute überhaupt nicht mehr haben und dann ging es darum, eine neue Location zu finden und der Mensch, der das damals gemacht hat, der war aber nicht mehr interessiert, eine neue Location zu haben. Aber ich, Renate und ich waren Kassenmädchen ab und zu in dieser Milonga. Und dann haben wir immer gesagt, weil der Betreiber war immer so ein bisschen, nein, ich mache das 20 Jahre und 20 Jahre geht das so, wie ich das für richtig halte und so wird es die nächsten 20 Jahre gehen. Also bis da irgendwann diesen Break kam. Und Renate und ich haben ja gesagt, ach, wenn wir das machen würden, dann würden wir es so machen, so machen, so machen. Nie im Traum dran gedacht, dass wir mal eine eigene Milonga machen. Und dann ging es um diese Location und dann hat die eine Gemeinde etwas vorgeschlagen, hier in Crespon am Bodensee, das ist so ein altes Werftgelände. Da gibt es eine Werft 1919, das betreiben drei Brüder, dann sagt immer die Werftbuben. Und die haben da einen sehr wunderschönes, großen Saal mit wunderbarem Boden. Und dann sind wir hin und haben denen einfach ein Konzept vorgestellt. Und das war so interessant für die, dass sie gesagt haben, wir probieren das aus. Und schwupp, waren wir Veranstalterin. Und dann kam also wirklich, dann haben wir, also oft stehen wir immer noch da und denken, das kann doch gar nicht sein. Und die Milonga wird sehr, sehr gut angenommen. Ist immer noch dienstags abends und wir dürfen bis immer zwischen 80 und 100 Gäste begrüßen.
So viel. Und
Ja.
die Stadt, also einmal in
Alle
Deutschland,
14 Tage
alle
Dienstag.
14 Tage.
Aber wir machen jetzt am nächsten Sonntag das erste Mal ein Experiment und machen eine Milonga unter dem Titel Love, Liebe, Amore, wo wir also den Tanzraum öffnen für die Liebe. Die Liebe, die wir empfangen und geben dürfen und auch in Erinnerung an diejenigen, die vielleicht nicht mehr mit uns tanzen können, weil sie schon vorausgegangen sind. Und es ist halt so eine kleine, also wir probieren das mal aus, wie sich das,
Wie
wie
kann man
sich.
sich das vorstellen? Wird das ein
Ja, wir haben
sein?
einen DJ, den Mauro, der auch sehr viel, also ein Italiener, der sehr viel unterwegs ist. Der hat ein sehr feines Gespür für die Musik, die jetzt auch dazu passt. Zu diesem Thema. Also er wird also musikalisch den Raum dann auch tragen und halten mit dieser Musik. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das sein wird, ja. Aber das sind so Sachen, die kommen dann aus einem raus, wenn du dich mit solchen Dingen beschäftigst. Dann musst du ja auch DJs organisieren, wie nimmst du da und so weiter. Hier ist es ja eher so eine kleinere Region, dass man auch guckt, also dass man diejenigen, die immer hier auflegen, auch dazu nimmt, aber auch eben von weiter weg. Und dann sind wir da sehr, sehr engagiert.
Das erinnert mich an oder an die Silent Milonga, die ich auch in Wien gemacht habe, in Anlehnung an die Silent Milonga, die es in Stuttgart, glaube ich, in erster Linie entwickelt wurde, wo es eben nicht um, also sprechen einfach, es, man soll nicht sprechen. Man soll sich nur konzentrieren auf die Musik und auf die Berührung. Dann haben wir das Thema wieder. Und auf den Partner oder die Partnerin. Und das hat wieder eine ganz eigene Qualität.
Genau. So in die Richtung soll das auch gehen.
Marielle, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es ist Samstag, dass du das, die Zeit mir gewidmet hast jetzt. Ich freue mich schon sehr auf die Melange heute Abend und ich hoffe, dass wir uns einmal auch begegnen und uns wirklich berühren können.
Und nicht nur ja, wenn ich nach Wien komme, werde ich dir auf jeden Fall Bescheid sagen.
Herzlichen Dank.
Ich danke dir, Heinz. Vielen Dank. Auch, dass du dich dem Thema geöffnet hast, finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank.